Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, das Lied Israels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Lied Israels. 4. Mose 21, die Verse 16 bis 18. Von dort zogen sie nach Beer. Das ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose sagte: Versammle das Volk, so will ich ihnen Wasser geben. Damals sang Israel dieses Lied: Quill auf, Brunnen, sing ihm zu. Du Brunnen, den die Fürsten gruben, den die Edlen des Volkes öffneten, mit dem Herrscherstab, mit ihren Stäben. Und aus der Wüste zogen sie nach Matana. Einleitung. Die Bibel berichtet von verschiedenen Wundern Gottes, die er tat, um Israel in der Wüste mit Wasser zu versorgen. So lesen wir, wie Gott in Mara verdorbenes Wasser gesund machte, indem er Mose ein Stück Holz zeigte, das dieser ins Wasser werfen musste. 2. Mose 15, die Verse 22 bis 25. Oder wir lesen, wie der Herr in Rephidim aus einem Felsen, den Mose in seinem Auftrag mit dem Stab einmal schlagen musste, Wasser hervorquellen ließ. 2. Mose 17, die Verse 1 bis 7. Auch die Tragik von Kadesh ist uns bekannt, wo Mose den Felsen nicht wie geheißen einmal, sondern in ungebührender Art zweimal schlug. Auch hier sprudelte das Wasser hervor, aber Gott war über Moses eigenmächtiges Handeln erbost, weshalb er und Aaron nicht ins verheißene Land einziehen durften. 4. Mose 20, die Verse 1 bis 13. Und schließlich berichtet die Bibel in den eingangs zitierten Versen aus 4. Mose 21 über das Wasserwunder in Beer. Dieses ist allgemein nicht so bekannt, aber mindestens genauso eindrücklich wie die anderen. Offensichtlich gruben die Fürsten des Volkes dort mit ihren Stäben in der trockenen Wüstenerde einen Brunnen, und Gott schenkte es, dass Wasser herauskam. Die Israeliten waren so überwältigt, dass sie darüber ein Loblied sangen. Ein prophetischer Abriss. Betrachtet man das ganze 21. Kapitel von 4. Mose eingehender, stellt man fest, dass da etwas geschehen ist, was, so meine ich sagen zu dürfen, in seiner Chronologie einer prophetischen Schau der Geschichte Israels im Ganzen gleicht. Erstens, in den Versen 1 und 2 wird die Situation Israels in der Wüste geschildert, das sich vor den überlegenen und kampfbereiten Kanaanitern fürchtet und den Herrn um Hilfe bittet. In Vers 3 heißt es dann: Der Herr erhörte die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in ihre Hand, und Israel vollstreckte an ihnen und an ihren Städten den Bann, und man nannte den Ort Horma. Was hier im Kleinen in der Wüste geschah, ist eine prophetische Vorschau auf das, was später beim Einzug ins verheißene Land im Großen passierte. Sie nahmen das Land der Kanaaniter ein. Zweitens, kurz nachdem die Israeliten in der Wüste über die Kanaaniter siegten, fielen sie in schwere Sünden. Sie wurden ungeduldig auf dem Weg, den sie gehen sollten. Sie murrten gegen Gott und gegen Mose, stellten sein Handeln in Zweifel, verabscheuten sogar das Manna als Speise und beklagten sich über zu wenig Brot und Wasser. So lesen wir in 4. Mose 21, Vers 5: Das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser, und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Vergleichen Sie dazu auch Psalm 78. Das gleicht der Geschichte Israels nach der Inbesitznahme des verheißenen Landes, aber dann in viel größerem Ausmaß. Es fiel immer wieder von Gott ab, ließ sich nicht an dem genügen, was er ihm gab, wollte einen König haben, diente den Göttern der Heiden und weigerte sich, dem Herrn gehorsam zu sein. Drittens, Gott beantwortete das Murren des Volkes in der Wüste, indem er giftige Schlangen unter das Volk schickte, durch deren Bisse viele starben. So heißt es in Vers 6, da sandte der Herr Seraphschlangen, andere Übersetzung, feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Dies ist eine Vorschattung dessen, wie die vielen Sünden und die Götzenanbetung der späteren Jahre immer wieder Gottes Zorn über Israel entbrennen ließen, so dass die Feinde wie giftige Schlangen über Israel herfielen. Denken wir an die Kanaaniter, Ägypter, Assyrer, Babylonier, Edomiter, Perser, Griechen und Römer, die Israel wie mit Schlangenbissen tödlich verwundeten, so dass viele im Volk starben oder verschleppt wurden. All diese Not kam um der Sünde willen über Israel. Nebenbei bemerkt ist hierbei vielleicht interessant, dass Lotan als siebenköpfige Seeschlange der Kanaaniter gesehen wird. Und Ägypten wird unter anderem als Seeungeheuer dargestellt. In Hesekiel 32, Vers 2. Viertens, das von Schlangen so arg geplagte Volk wandte sich in seiner großen Not an Mose und bat um Hilfe. Und Mose stand stellvertretend vor dem Herrn für sein Volk ein. So lesen wir in Vers 7, da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Viele Juden kamen als Folge der Sünde ums Leben. Es gab aber auch Juden, die um Errettung und um das Kommen des Messias baten. Denken wir nur einmal an Zacharias und seine Ehefrau Elisabeth in Lukas 1. An Simeon, der auf den Trost Israels wartete, in Lukas 2, Vers 25. Und an Hanna, die zu allen redete, die auf die Erlösung warteten, Lukas 2, Vers 38. Fünftens, Gott erhörte das Gebet von Mose und beauftragte ihn, eine eherne Schlange anzufertigen und als Feldzeichen, andere Übersetzungen sagen Stange, aufzurichten. Jeder, der gebissen wurde und zur ehernen Schlange aufsah, wurde gerettet. So lesen wir in Vers 8 und 9, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Dies ist ein wunderbarer prophetischer Ausblick auf das erste Kommen Jesu und sein Sterben am Kreuz. Der Herr Jesus selbst nimmt auf dieses Geschehen in der Wüste Bezug. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, die Verse 14 und 15. Jeder, der im Glauben auf Jesus schaut, egal wie vergiftet er ist, egal welche Sündenschmerzen er hat, wird gerettet und muss den geistlichen Tod nicht sterben. Sechstens, danach wird Israels Aufbruch zu fünf verschiedenen Stationen seiner Wüstenwanderung erwähnt. Auch die Lagerstätten und die Kriege, die es führen musste, werden angegeben. Es heißt viermal, und zwar in den Versen 10, 11, 12 und 13, dass sie aufbrachen. Offensichtlich existierte sogar ein Buch der Kriege, Vers 14, von dem man heute allerdings nichts Näheres mehr weiß. Rückblickend können wir dies als Hinweis darauf verstehen, was nach dem ersten Kommen Jesu mit Israel geschah. Es brach auf, nicht freiwillig, und kam über viele Stationen und viele Auseinandersetzungen und Kriege unter die Heidenvölker. Das Ende dieser Zerstreuung bahnte sich mit dem Ersten Weltkrieg an und kam nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger zum Abschluss. Siebtens. Unerwartet kam es zum Wunder in Beer, Brunnen, wo das Wasser aus dem trockenen Wüstensand hervorquoll, die Verse 16 bis 18. Darin sehen wir einen Hinweis auf die Rückkehr des Messias, durch den sich Brunnen des Segens öffnen werden. Daher wollen wir uns etwas genauer mit dem Lied über den Brunnen befassen. Es heißt ja in den Versen 17 und 18, damals sang Israel dieses Lied, quill auf Brunnen, singt ihm zu, du Brunnen, den die Fürsten gruben, den die Edlen des Volkes öffneten mit dem Herrscherstab, mit ihren Stäben. Und aus der Wüste zogen sie nach Matana. Bei diesem Ereignis geht es meines Erachtens um viel mehr als um ein schönes Wunder, nämlich um eine Allegorie auf den Messias und seine zukünftige Herrschaft. So lesen wir in 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Shiloh weist auf den Messias hin. Von dem Sohne Gottes heißt es in Hebräer 1, Vers 8, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Und in Offenbarung 12, Vers 5 lesen wir, sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Vergleichen Sie dazu auch Offenbarung 19, Vers 15. Die Edlen in 4. Mose 21 bewirkten in Verbindung mit ihrem Herrscherstab ein Wunder. Wir können darin ein Bild für Israel sehen, das in der Verbindung mit seinem Messias, seinem Herrscherstab, ein Volk des Segens wird, wodurch Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Von daher verspricht der Herr auch den Überwindern in der Zeit der Apokalypse im Sendschreiben an Thyatira, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdische Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Offenbarung 2, die Verse 26 und 27. Während der großen Trübsal, wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, wird ein Überrest Israels diese und andere Bibelworte lesen. Dann werden diese jüdischen Menschen über die Verheißung staunen, wonach sie, wenn sie überwinden, im tausendjährigen Reich in engster Verbindung mit dem Messias die Heidenvölker mit einem eisernen Stab weiden werden. Selbstverständlich gelten diese Worte an Thyatira auch für die Gemeinde Jesu von heute. Aber nicht zuletzt gelten sie eben auch für den Überrest Israels in der großen Trübsal. Denn Israel ist das irdische Volk Gottes und hat während des tausendjährigen Reiches eine irdische Berufung. Die am Stab erhöhte Schlange, das Feldzeichen, ist ein Hinweis auf das erste Kommen Jesu und sein Leiden bis hin ans Kreuz. Johannes 3, Vers 14 und die folgenden. Das sagt Jesus selbst. Der Herrscherstab der Fürsten, den wir betrachtet haben, ist ein Bild für die Wiederkunft des Messias und seine glorreiche Herrschaft. Die Zeit zwischen diesen beiden Ereignissen, die verschiedenen Aufbrüche Israels in der Wüste und das Buch der Kriege, ist ein Bild für die Zeit des jüdischen Volkes zwischen der ersten und zweiten Ankunft Jesu Christi. Wenn der Herr die Geschichte mit der ehernen Schlange auf sich anwendet, können wir doch wohl zu Recht davon ausgehen, dass auch die Ereignisse in 4. Mose 21 prophetische Dimensionen haben. Wenn der Messias zurückkommt und das Volk Israel sich mit ihm vereinigt, Israel stäbe mit dem Herrscherstab des Messias, dann wird wahr, was schon Hosea prophezeite in Kapitel 14, Vers 9. Ich bin wie ein grüner Wacholder, nur an mir wird Frucht für dich gefunden. In der Neues Leben Übersetzung steht es so, ich bin ein grüner Baum, an mir findet ihr die Frucht, die ihr zum Leben braucht. Nur in der Lebensverbindung mit seinem Messias wird Israel ein Segen auf dieser Erde sein können. Damals sangen die Israeliten: Brunnen, steige auf, singet von ihm. 4. Mose 21, Vers 17. Das klingt doch so wie: Herr, steige auf, komm zurück, singt ihm. Die Ereignisse in 4. Mose 21 werden in Jesaja 12 in wenigen Sätzen rekapituliert. An jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Jesaja 12, die Verse 1 bis 6. Achtens. Nach dem Ereignis in Beer gelangten die Israeliten über weitere 4 Stationen auf den Gipfel des Pisga. Von dort konnten sie einen Blick zurück auf die Wüste werfen und hatten Ausblick auf das verheißene Land. Endlich standen sie vor dem Auszug in das den Vätern versprochene Gebiet. Von Bamoth in das Tal, das im Gebiet von Moab liegt, bei dem Gipfel des Pisga, der auf die Wüste herunterschaut. 4. Mose 21, Vers 20. Dies ist ein Bild dafür, wie Israel nach einer langen Reise durch die Wüste dieser Welt letztendlich dem verheißenen Königreich Jesu entgegengeführt wird. 9. Danach kam es noch zu 2 großen Siegen über Sihon, den König der Amoriter, und über Og, den König von Baschan, deren Land die Israeliten in Besitz nahmen. Die Verse 21 bis 35. Das ist ein prophetisches Bild dafür, wie die letzten Feinde Israels, die sich ihm entgegenstellen, durch die Kraft Gottes besiegt und Israel in das messianische Reich eingeführt wird. Persönliche Anwendung. Wir stellen uns hoffentlich wohl alle immer wieder die Frage der Herausforderung, wie wir sieg- und segensreich leben können. Die Antwort lautet ganz einfach: in der Verbindung mit dem Herrn Jesus. Nur an mir wird Frucht für dich gefunden, gilt für jeden Menschen. Nur Gott stillt die Sehnsüchte, deren Erfüllung man anderswo vergeblich sucht. Nur in Jesus findet man das Glück, das man sich wünscht. Nur in ihm finden wir die Ruhe und den Frieden, nirgendwo anders. Nur in Verbindung mit Jesus tun sich Ströme des Segens und des Lebens auf, wenn wir ihn in unserem Leben herrschen lassen. Neutestamentlich klingt das in Johannes 15, Vers 4 so: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Aus den Erfahrungen Israels können und sollten wir Folgendes lernen. Erstens: Alle Menschen sind von der Schlange von Satan tödlich gebissen und vergiftet worden. In Offenbarung 12, Vers 9 heißt es: Die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Die ganze Welt liegt im Argen, alle sind von Satan infiziert. Daher bringt die Menschheit überwiegend Böses hervor. Sogar das vermeintlich Gute wird immer wieder ins Gegenteil verkehrt. Der kanadische Premierminister Stephen Harper sagte auf einer Konferenz: Das Böse ist eine Tatsache der Geschichte und es ist eine Tatsache unserer Natur. Die Menschen entscheiden sich dafür, unmenschlich zu sein. Das ist das Paradox der Freiheit. Zweitens, es gibt einen Ausweg, denn Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus zu unserer Erlösung, der sich, obwohl er sündlos war, für uns zur Sünde machen ließ. Und so sind wir Gott nahe gekommen. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Epheser 2, Vers 13. Es sei daran erinnert, dass der Herr selbst das Drama um die feurigen bzw. giftigen Schlangen in der Wüste und die Aufrichtung der ehernen Schlange durch Mose als Angebot der Rettung auf sich selbst bezog. In Johannes 3, die Verse 14 und 15 lesen wir: Wie Gott in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die eherne Schlange weist dann auch einige Merkmale auf, die auf ihn und sein Erlösungswerk deuten. Die eherne Schlange war aus rötlichem Kupfer oder Bronze angefertigt, eine Vorschattung des blutenden Heilandes am Kreuz. Die eherne Schlange wurde als ein Feldzeichen, Fahnenstange, Banner aufgerichtet, eine Vorankündigung des Kreuzes Jesu. Die eherne Schlange wurde zur Rettung für alle, die glaubensvoll auf sie blickten. Gottes Wort verspricht uns, dass alle, die im Glauben auf Jesu Tod am Kreuz schauen, augenblicklich von der Krankheit der Sünde geheilt werden, und zwar durch das Gegengift, das Jesus für uns erwirkte. Aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Totenreich, ich will dir eine Pest sein. Hosea 13, Vers 14. Das Wort Gottes verspricht uns aber noch mehr. Es verheißt uns, dass dieser Glaubensblick auf Jesus uns durchträgt und festhält, bis wir das Ziel erreicht haben. So steht in Hebräer 12, Vers 2: Lasset uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hebräer 12, Vers 2. Der Glaubensblick auf Jesus, der uns gerettet hat, bringt uns auch ans Ziel. Gleichzeitig sind wir bemüht, und das sollte selbstverständlich sein, die Sünde abzulegen. Hebräer 12, Vers 1. Drittens, in der Verbindung mit Jesus, in der engen geistlichen Beziehung zu ihm, fließen dann auch die verheißenen Ströme lebendigen Wassers. Im dritten Kapitel seines Evangeliums spricht Johannes in Anlehnung an die eherne Schlange in der Wüste über die notwendige Wiedergeburt durch den Glauben an Jesus. Und in Kapitel 7 zitiert er Jesus, der sagte: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vers 37 und 38. Wir sehen hier, wie sich die Ereignisse in 4. Mose 21 im Neuen Testament widerspiegeln und schließlich darin aufgehen. In Verbindung mit dem Herrscher Jesus fließen Ströme lebendigen Wassers. Wenn das in unserem Leben nicht geschieht, dann liegt es meistens daran, dass wir ihn nicht herrschen lassen, dass wir unser Leben letztlich ohne ihn leben. Da sprach der Fisch: Ich will frei sein, und verließ das Wasser. Da sprach der Baum: Ich will frei sein, und verließ das Erdreich. Da spricht der Mensch: Ich will frei sein, und verlässt Gott. Aber der Fisch kann nicht ohne Wasser leben, der Baum nicht ohne Erdreich und der Mensch nicht ohne Gott. Doch wie die Fürsten mit ihrem Herrscherstab Großes bewirkten, so kann unser Leben in Verbindung mit Jesus geistliche Wunder vollbringen, ohne dass wir krampfhaft etwas zu bewerkstelligen suchen. Hudson Taylor schrieb in einem seiner Briefe: Doch das war nicht alles, was er mir zeigte, noch nicht einmal die Hälfte. Als ich an den Weinstock und die Reben dachte, welch ein Licht ergoss der Heilige Geist da meiner Seele. Wie groß schien mein Fehler gewesen zu sein, den Nährsaft, die Fülle aus ihm haben zu wollen. Ich sah nicht nur, dass Jesus mich nie verlassen wird, sondern dass ich ein Glied an seinem Leibe bin, von seinem Fleisch und Blut. Der Weinstock besteht nicht nur aus der Wurzel, sondern ist alles. Wurzel, Stamm, Zweige, Schossen, Reben, Blätter, Blüten und Frucht. Und Jesus ist nicht nur all das, er ist auch der Ackerboden und Sonnenschein, Sauerstoff und Regenschauer und 10.000-mal mehr als das, was wir uns erträumt, gewünscht und gebraucht haben. Ach, die Freude, diese Wahrheit zu erkennen! Ich bete darum, dass die Augen deines Verständnisses auch erleuchtet werden möchten, dass du die Reichtümer, die uns in Christus freigegeben sind, erkennen und dich an ihnen erfreuen möchtest. In Philipper 4, Vers 19 heißt es: Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wie Israel in der Wüste Mangel litt und Gott diesen Mangel durch seinen Reichtum in Herrlichkeit ausfüllte, so dürfen wir das auch erleben. Gott kann all unsere Bedürfnisse stillen. Viertens, das Ziel unserer Wanderschaft ist das, was in 4. Mose 21, die Verse 18 bis 20 beschrieben wird. Aus der Wüste zogen sie nach Bamoth und von Bamoth in das Tal, das im Gebiet von Moab liegt, bei dem Gipfel des Pisga, der auf die Wüste herunterschaut. Unser Pisga-Gipfel wird nach der Entrückung oder Auferstehung, 1. Thessalonicher 4, 16 und 17, der Himmel sein, von dem aus wir zurück bzw. hinunterschauen auf unsere Wanderschaft in der Wüste dieser Welt. Bis dahin wollen wir in enger Verbindung mit Jesus leben, so dass sich Wüstenboden auftut und Ströme lebendigen Wassers hervorquellen. Hör den Ruf des Lebensfürsten, komm zu mir, ich still dein Dürsten, sollst für andere auch auf Erden selbst zum Segenstrome werden.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben das Lied Israels.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.